Ich habe schon früher über die Bewegung was gemacht. Also ich muss da wieder vergegenwärtigen, was es war. Und das mache ich gleich. Und durch diese Diskussion darüber, was die Bewegung ist, ein bisschen das zu kontextualisieren, theoretisch zu kontextualisieren, was Deleuze hier macht. Und das wird also heute sein. Gut. Nächstes Mal haben wir die Veranstaltung am 1. Ja? Und am 1. Werden wir die Chance haben, die Möglichkeit und das Vergnügen, ein Referat über Bergsons Theorie der Bewegung zu führen. Und damit ist zunächst einmal diese theoretische Auseinandersetzung mit der Bewegungsproblematik abgeschlossen. Und dann kommt die Montage. Ich habe gedacht, dass wir zunächst einmal über Eisenstein sprechen und dann Kommentar von Deleuze. Aber es scheint vernünftig zu sein, das in einer umgekehrten Reihenfolge zu machen, weil wir wiederum dann die Chance bekommen, ein Referat über Eisenstein zu hören. Und ich frage mich, wie man das am besten macht, weil diese Theorie der Montage bei Eisenstein im Grunde so zweiteilig ist. Zunächst einmal ist es eine allgemeine Theorie der Montage und dann stellt eben Eisenstein die Frage, was ist die Ekstase durch die Montage? Sozusagen, wie produziert man Effekt der Ekstase, wie produziert man Effekt des Auftretens aus dem dreidimensionalen Kontinuum in die sozusagen vierte Dimension. Wir können das in einem Referat abhandeln, wir können diese Thematik teilen. Und so frage ich mich, ob jemand noch daran interessiert ist, über die Eisenstein-Theorie der Montage zu sprechen, dann kann man zwei Referate machen, sonst. Es scheint nicht der Fall zu sein. Also, bleibt es bei einem Referat. Und ich werde auch wahrscheinlich was dazu erzählen. Und das machen wir dann in der folgenden Reihenfolge. Also am 8. Werde ich Deleuze Theorie der diese Diskussion der Bewegung in China bei Deleuze, über die ich letztes Mal berichtet habe, ein bisschen zu kontextualisieren weiter. Und wenn ich zum Beispiel so rede und etwas erzähle, dann darf man doch nicht unterbrechen und die Fragen stellen. Ja, das heißt, es gibt keine Schweigepflicht, keine Schweigepflicht und kein Schweigezwang, sondern wenn Sie das Gefühl haben, etwas ist nicht verständlich oder Sie haben gleich eine Frage oder eine Reaktion oder wie auch immer, dann ist es sinnvoll, wenn Sie gleich reagieren und was fragen. Und das ist für mich auch ein Zeichen und Signal, dass ich in eine Richtung weitergehen soll oder das Thema wechseln soll, wie auch immer. Na gut. Die Bewegung, ja. Diese Opposition Ruhe, Schweigen, Kontemplation auf der einen Seite und Bewegung, Aktivität, Diskurs auf der anderen Seite. Das ist die älteste Opposition überhaupt ja, für die Kultur. Und man kann auch keine Kinodiskurse verstehen, man kann auch keine Diskurse über das Kino verstehen. Auch die Versuche verstehen, das Ganze zu theoretisieren, wie bei Deleuze, wenn man nicht im Gedächtnis behält und im Auge behält, diese ganze Konstellation. Das heißt, wie über die Ruhe, wie über die Bewegung, wie über Kontemplation und Aktivität früher nachgedacht wurde und wie sozusagen der Raum immer noch oder immer schon vorstrukturiert ist, in dem sich jeder Schreibende bewegt, wenn er etwas über die Bewegung sagen will. Man beginnt nicht sozusagen von Punkt Null, sondern man bewegt sich in schon eine diskursive Struktur, die ziemlich fest ist eigentlich und auf vielen Ebenen gewisse Sensibilitäten erzeugt, die automatisch sich einstellen, auf die wir automatisch reagieren. Und ich möchte eben so eine Beschreibung dieses Raumes versuchen und diese Sensibilitäten. Und die Geschichte der Reflexion über die Bewegung beginnt mit der tiefen Überzeugung von denen, die dieser Reflexion begonnen haben, dass die Bewegung etwas an sich Schlechtes ist. Dass die Bewegung ist etwas an sich Schlechtes, ist eine tiefe philosophische und allgemein kulturelle Überzeugung. Und wenn man sozusagen die nicht in Auge behält, dann versteht auch mal viele Diskurse und Kinderdiskurse nicht. Auch die Lösung nicht. Bewegung ist an sich etwas Schlechtes, das heißt dieses Begriffspaar Ruhe auf der einen Seite und Bewegung auf der anderen Seite. Dieses Paar ist nicht gleichwertig, sondern von Anfang an gibt es gewisse Wertzuschreibungen. Und wenn wir wirklich beginnen, sozusagen dort, wo alles beginnt, sagen wir bei den Griechen, ja, nicht wahr, bei den früheren indischen, dann buddhistischen Weisen und. Dann merkt man sofort, ruhig zu sein, ist eine Tugend. Ja, der wahre Mensch, der sich selbst sicher ist und der weise ist, der eben klug ist, der gebildet ist, der Philosoph ist auf jeden Fall, er bewegt sich eigentlich. Er ist ruhig. Ja, Buddha sitzt immer in einer ruhigen Pose. Ein griechischer Philosoph sitzt auch in einer ruhigen Pose, ja, nicht wahr? Diogenes saß die ganze Zeit, nicht wahr, vor seiner Tonne und man konnte ihn sozusagen nicht vertreiben aus dieser Position und nicht ablenken. Bis zu einer, nicht wahr, ganz neuen Filmsituationen. Von Ihnen, die irgendwie Gangsterfilme gesehen haben, so amerikanische Cowboy- oder Gangsterfilme, haben bemerkt, dass sozusagen der wahre Held immer zunächst einmal lange Zeit ruhig bleibt. Zunächst einmal interveniert er überhaupt nicht. Derjenige, der interveniert, wird sofort getötet oder ist eigentlich schlecht, ja, ist nervös und hat keine richtige Kraft. Der wahre Held bleibt bis zum letzten Augenblick ruhig und wenn schon reagiert, reagiert zwar absolut schnell und tödlich und dann versetzt sich zurück in diese Position der Ruhe. Ja, so funktioniert auch der typische, nicht wahr, japanische Kampf. Ja, quasi alle japanischen Kampfarten basieren sich auf diesem Prinzip, dass man sich ruht und dann sehr schnell reagiert, also minimisiert die Bewegung. Ja, minimisiert die Bewegung und ruht sich dann weiter. Das heißt, die Ruhe und die Minimisierung der Bewegung, das sind die Zeichen der wahren inneren Kraft und auch äußeren Kraft, auch physischen Kraft und auch der geistigen Kraft. Warum ist das so? Weil diese Bewertung der Ruhe und der Bewegung basiert sich auf einer sehr fundamentalen Einsicht, die erst viel, viel später in Frage gestellt wurde. Diese fundamentale Einsicht besteht darin, dass das Ding, jedes Ding, dieses Ding, dieses Ding, wenn sie in Ruhe gelassen werden, dann ruhen sie sich. Das heißt, das Ding an sich, das Ding als solches, ruht. Wann beginnt sich ein Ding zu bewegen? Wenn jemand kommt und dieses Ding bewegt. Und das bedeutet nichts anderes, als dieses Ding im Moment der Bewegung seine Autonomie verliert. Das heißt, wer, der Mensch oder das Tier oder ein Ding, wenn ein Wesen autonom ist, sozusagen in sich selbst ist, sich selbst überlassen ist und als solches unabhängig von einem anderen existiert, dann ruht sich dieses Wesen. Wenn ein Wesen sich bewegt, bedeutet das nicht anders, als dieses Wesen leidet. Das ist die erste und tiefste Verbindung und sozusagen Auslegung der Bewegung. Sieht man die Tradition der griechischen Philosophie, sieht man die Tradition der indischen Philosophie, sieht man jede mögliche geistige Tradition, merkt man, dass die erste Interpretation der Bewegung, erste Antwort auf die Frage, was ist die Bewegung in ihrem Wesen, die Antwort ist Leiden. Das heißt, im Moment der Bewegung ist das Ding, das bewegt wird, passiv. Man vergisst das oft, weil die Bewegung mit Aktivität irgendwie zusammenhängt in unserem heutigen Sprachgebrauch, obwohl in einer sehr unklaren Form. Allerdings, derjenige, der aktiv ist, was heißt aktiv ist, das heißt derjenige, der autonom ist, aus sich selbst handelt, zum Beispiel Gott, bleibt ruhig, unbeweglich, weil nichts und niemand ihn dazu zwingt, sich zu bewegen. Die absolute Aktivität ist gleichzeitig eine absolute Ruhe. Nun aber, wenn jemand sich bewegt, das bedeutet, dass er leidet unter der Anwendung einer äußeren Kraft, die ihn sozusagen verschiebt aus einer und zwingt ihn zu einem Bewegen. Also sehen wir die Tradition, nehmen wir die Tradition der Religion, nehmen wir philosophische Tradition, haupttraditionelle Weisheit, frühe Auslegungen dessen, was das Sein ist, was das Wesen ist, was die Bewegung ist, dann ist diese Wertung eindeutig. Ruhen bedeutet aktiv sein, selbstständig sein, autonom sein und glücklich sein. Glücklich sein in welchem Sinne? Glücklich sein im Sinne der Selbstgenügsamkeit. Derjenige, der ruhig ist, erstens unterwirft sich keinem Leiden als Außenwirkung einer äußeren Kraft und zweitens hat keine Leidenschaft. die ihn, sagen wir, von innen auszwingen, sich überhaupt zu bewegen. Und was bedeutet, dass man leidenschaftlich diesen Leidenschaft hat? Das haben wir sozusagen bei Platon und allen anderen gelernt. Das bedeutet ein Mangel. Nur der Mensch, der weiß, dass er mangelhaft ist und etwas nicht hat, was außerhalb sich befindet, nur dieser Mensch strebt danach, er empfindet Leidenschaften und beginnt sich zu bewegen. Das heißt, die Bewegung ist entweder, wenn sie von außen kommt, Zeichen der Heteronomie, der Unterwerfung des Menschen unter die äußeren Bedingungen, was eines autonomen Wesens unwürdig ist. Und zweitens, es ist ein Zeichen eines inneren Mangels. Derjenige, der sozusagen ruhig ist in dem Sinne, dass er alles hat, was er braucht, was unter Umständen und vor allem bedeutet, das nicht braucht, was er nicht hat. Nur dieser Mensch ist ja eigentlich glücklich. Ja? Und befindet sich im Zustand der Ataraxie, das heißt in der griechischen Tradition einer glückseligen Ruhe. Und die ganze Training, sozusagen das ganze Training der klassischen Ataraxie, das ganze Training der klassischen Philosophie und der klassischen Weisheit bestand eben darin, den Menschen dazu zu bringen, diese Mangel, diese Mängel innerlich zu überwinden, das heißt, ihn dazu zu bringen, nicht das zu wünschen, was er nicht hat. Ja? Also sich sozusagen von Leidenschaften fernhalten. Wir können sagen, dass die ganze Kultur, überhaupt wie wir sie kennen, von Anfang an bis Ende sich aufgebaut hat, als ständiger Versuch, sich der Bewegung zu entziehen und Ruhe zu bewahren. Die Möglichkeit der Ruhe zu schaffen überhaupt. In einem Leben, das sich ständig bewegt. Sich ständig bewegt in welchem Sinne? In dem Sinne, dass der Mensch im normalen Leben, sozusagen im Leben als solchen, doch ein endliches, unfähiges, verlorenes Wesen ist, das wenig Zeit lebt und zu wenig taucht. Und das bedeutet, dass dieser Mensch sozusagen im Fluss des Lebens sich ständig bewegt. Er muss sozusagen Essen kriegen, er muss das tun, muss jenes tun, er rettet sich vor unterschiedlichen Gefahren und so weiter und so fort. Das heißt, er bewegt sich ständig, weil er sozusagen schwach ist. Nun, die Frage, die sozusagen authentisch kulturelle Frage, war immer, wie schaffe ich den Zustand der Ruhe im Leben? Und die Antwort sicherlich war immer die gleiche. Und diese Antwort bringt uns letztendlich zur Problematik des Kinos, ja, zur Problematik der Kunst generell. Die Antwort ist immer, wenn ich etwas betrachte, was sich nicht ändert. Das heißt, wenn ich die Fähigkeit habe, mich auf etwas zu konzentrieren, was in der Zeit stabil bleibt, dann durch diese Konzentration, durch diese reine Kontemplation, bin ich fähig, mich sozusagen zu stoppen, diese innere und äußere Bewegung zu stoppen. Dafür gab es früher viele religiöse Praktiken, wie immer den gleichen Namen Buddhas zu wiederholen, ja, bis zu 10.000 Mal pro Stunde zum Beispiel, was ziemlich eine Anstrengung ist. Oder immer das gleiche Bild in der Meditation anzuschauen oder immer wie Plato, ja, Socrates und Plato, immer sozusagen innerlich eine Idee, die Idee des Guten, ja, sich vorzustellen, eine Idee, die sich nicht vorstellen lässt. Ja. Und deswegen diese Anstrengung bleibt sich selbst identisch. Diese Suche sozusagen nach etwas, was sich zeigt, aber zeigt dadurch, dass es sich nicht zeigt, konzentriert sozusagen meine Aufmerksamkeit im Grunde auf einem Gegenstand und lässt mich sozusagen nicht abschauen. Es sind diese Verfahren, die eine gewisse, für eine gewisse Zeit, für eine gewisse Schicht, die fähig war, das zu produzieren, die Möglichkeit geschaffen haben, sozusagen so etwas wie eine kontemplative Lebensweise, wieder kontemplativer, im Unterschied zu wieder aktiver aufzubauen und einen gesellschaftlichen, sozusagen determinierten und abgesicherten kontemplativen Stand aufgebaut. Dieser Stand konnte sein Leben kontemplativ gestalten. Das waren buddhistische oder christliche Mystiker und Mönche, das waren griechische Philosophen. Man kann sagen, dass jede Gesellschaft, außer unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft ist das Kino, ja. Außer unserer Gesellschaft, in jeder Gesellschaft, gab es so etwas wie einen kontemplativen Stand. Und dieser kontemplative Stand, dessen Mitglieder wieder kontemplativ praktiziert haben, hatte immer gesellschaftliche Privilegien und stand oben auf der gesellschaftlichen Leiter. Und in allen klassischen Büchern sozusagen der Weisheit findet man diese Einsicht vor, dass die wieder kontemplative höher steht als jede Form der wieder aktive. Nun, die Kritik der Kontemplation als solche beginnt relativ spät. Sie beginnt im Grunde mit der Aufklärung. Und sie beginnt damit, dass man plötzlich aus einer moralischen Position beginnt, diesen kontemplativen Stand anzugreifen. Indem man sagt, im Grunde ist die höhere Position eines Betrachters gesellschaftlich nicht legitimiert. Warum? Derjenige, der nichts tut, trotzdem ist. Das ist so ein alter sozialistischer Slogan, ja, wenn nicht arbeitet, darf auch nicht essen. Das heißt, plötzlich war dieser kontemplative Stand nicht ein experimenteller Versuch, nicht ein großes Experiment, philosophisches Experiment, wie auch immer, eine Ruhe zu finden in der Welt, ein Experiment, das für die ganze Gesellschaft relevant war, von der Gesellschaft bewundert und unterstützt war, sondern plötzlich hat man gesagt, naja, aber warum sitzen da diese Leute und tun ja gar nichts und schauen nur irgendwelche innere Bilder an, statt ein bisschen zu arbeiten, leben aber gut in ihrem Kloster oder wer auch immer, haben eine gesellschaftliche Machtposition. Das ist eben der Punkt, an dem sozusagen diese ganze, von der Aufklärung bis Foucault und weiter, die kontemplative Position, überhaupt die Haltung der Ruhe, einen, sagen wir, tödlichen Schlag bekommen. Man gesagt hat, um Ruhe zu bewahren, muss man sozusagen eine gesicherte Position haben, eine gesicherte gesellschaftliche Position. Vielleicht sollte man Sklaven haben für eine Arbeit, vielleicht sollte man sozusagen Polizei haben, die einen bewahren. Man sollte eine Sicherheit haben, man sollte gewisse Machtstrukturen haben, man sollte gewisse zivilisatorischer und diktatorischer Anstrengungen unternehmen, damit an einem kleinen Teil der Menschheit die Möglichkeit gesichert wird, nur zu betrachten und nicht zu tun. Das heißt, plötzlich wurde Nichtbewegung oder Ruhe aus dem Zeichen der inneren Erleuchtung zum Zeichen einer Machtposition. Zum Zeichen einer Machtposition. Das war ein weltgeschichtlicher Wechsel. Und es ist interessant, dass wir, wenn wir heute, was auch immer lesen, also was nach der Aufklärung kommt, das Erste, was für einen sozusagen fundamentalen ontologisch aufmerksamen Leser zu bemerken ist, ist, dass diese Wertung, gerade diese Wertung, hat sich völlig umgedreht. Das heißt, das, was ruhig ist, kontemplativ, nicht beweglich, in sich selbst konzentriert, gilt als machtbesessen und totalitär. Und das, was sich bewegt, leidet, weitertreibt und so weiter, scheint gut menschlich zu sein. Es ist eine unglaubliche Umwertung der Werte, ja, wie Nietzsche das gesagt hat. Es war eine Umwertung der Werte. Aber das war eine Umwertung der Werte, vor allem in Bezug auf diese Konstellation. Das heißt, die Konstellation Ruhe und Bewegung. Früher als die Erfüllung der äußersten und höchsten Möglichkeiten der menschlichen Existenz und jetzt als eine Pose, eine leere Pose, eine totalitäre Pose, die sozusagen von außen durch gewisse Machtstrukturen abgesichert ist und ist in diesem Sinne schlecht. Ruhig zu sein, stabil zu bleiben, identisch zu sein, gilt jetzt als grundsätzlich schlecht. Deswegen alles, was mit Bewegung zu tun hat, Dekonstruktion ja, und so weiter, wird von der Gesellschaft automatisch begrüßt. Ja, wenn man sagt, Leidenschaft, Desir, Begehren, Information fließt, alles fließt, das Leben fließt und so weiter, alle freuen sich. Alle freuen sich und vergessen, dass es ein relativ neues Phänomen ist. Und dass tausende und tausende Jahre Menschen waren betrübt, dass alles fließt und dass die Ruhe mit größter Anstrengung gar nicht erreichbar ist. Nun fragt man sich, warum und wie ist letztendlich, wie ist es zu dieser Wende gekommen? Es gibt sehr viele nicht wahr, politische und sonstige Erklärungen dafür. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie auf der Ebene, auf der ich jetzt versuche, das zu klären, für uns relevant sind. Ich denke, für uns relevant ist etwas ganz anderes und scheinbar nebensächlich. Aber da ist der Punkt, wo diese Wende eigentlich sich vollzogen hat, ursprünglich. Nämlich durch die newtonische Mechanik. Nämlich dadurch, dass der Newton gesagt hat und bewiesen hat oder geglaubt hat zu beweisen, dass wenn ein Ding, ein Wesen sich selbst überlassen wird, also ohne äußere Einwirkung existiert, dann bewegt sich dieses Wesen. Das heißt, Newton geht davon aus, dass die Welt so aufgebaut ist, dass alles, was an sich autonom existiert, sich bewegt, und zwar bewegt sich gleichmäßig in eine bestimmte Richtung mit gleicher Geschwindigkeit. Die Veränderungen sind nur die Veränderungen der Geschwindigkeit oder der Richtung. Und die kommen von außen. Die kommen von außen. Aber wenn die nicht kommen, bedeutet das nicht, dass die Dinge ruhen, sondern ursprünglicher Zustand aller Dinge ist, sich zu bewegen. Und wenn man die ersten Schriften der französischen Aufklärer, vor allem die moralistisch argumentiert haben, ja, moralistisch argumentiert haben, scheinbar, liest, dann merkt man, dass sie alle nicht moralistisch letztendlich, sondern physikalisch argumentieren. Nämlich sie sagen, in der Natur bewegt sich alles, und zwar alle Dinge von sich aus, wenn sie autonom sind, bewegen sich. Diese Mönche aber, die in ihren Klöstern sitzen, ja, sie bleiben unbeweglich. Was tun sie also dann? Sie blockieren die Bewegung. Ja? Das heißt, wenn früher ruhig zu sein bedeutet, der ursprüngliche Zustand der Welt abzubilden und den eigenen ursprünglichen Zustand der Ruhe, bedeutet jetzt ruhig zu sein, Gewalt anzuwenden, äußere Gewalt anzuwenden, um die Dinge und sich selbst zu stoppen, zu blockieren, zum Stillstand zu bringen. Diese ganzen Figuren zum Stillstand zu bringen, blockieren und so weiter, die kommen alle aus der newtonischen, letztendlich aus der newtonischen Welt auffassen. Das heißt, aus der Grundintuition, dass die autonomen Dinge sich autonom bewegen und nicht autonom stehen. Und da kommt nicht die Frage, die klassische Frage, jede Theologie, jede Philosophie, wie die Welt, die eigentlich an sich und für sich stehen sollte, wie hat er angefangen, sich zu bewegen? Ja, das ist die klassische Frage über der sozusagen Urkreator. Ja, ich glaube, das ist die Frage nach dem Gott, ja, der plötzlich wie ein Mechaniker sozusagen das Ding angeschlossen, die Maschine der Welt, die Weltmaschine, in die Bewegung gebracht. Sondern ganz im Gegenteil, die Weltmaschine wird vorgestellt als etwas, was von sich aus, an sich und für sich immer bewegt. Das heißt, vielmehr muss man eine äußere Kraft anwenden, auch die göttliche Kraft, um diese Maschine zu stoppen. Und das ist für diese Maschine eigentlich nicht gut. Das heißt, die Funktion der Aufklärung wird gesehen darin, eine gestoppte Bewegung wieder in Gang zu bringen. Ja, back on track. Diese Figuren, die auf diese politische Rhetorik her, die heute verwendet wird, bleibt immer noch newtonisch. Ja? Das heißt, die Dinge wieder in Bewegung zu bringen. Diese Blockade aufzugeben, ja, alles wieder fließen zu lassen. Das sind alle Figuren, die davon ausgehen, dass der Urzustand der Welt eine Bewegung ist und nicht die Ruhe. Nun hat die Aufklärung diese Wende vollzogen, wurde also sofort bemerkbar, und das ist diese Spaltung, das ist diese innere Spaltung, in der das europäische Denken in Bezug auf die Bewegung sich seitdem befindet. Und in dieser Spaltung ist dieses Buch von Deleuze geschrieben eigentlich, reflektiert nichts anderes als diese Spaltung. Besteht im Folgenden. Was bewegt sich? Zum Beispiel für Platon, für Newton, ja, Er hat die Welt beschrieben als etwas, was sich absolut bewegt in all seinen Teilen. Aber man fragt sich, aus welcher Position heraus? Aus der Position eines unbeweglichen Betrachters. Das ist klar. So haben wir sozusagen den nächsten Schritt. Das heißt, die Sache hat sich auf eine sehr merkwürdige Weise umgedreht. Früher hat man sich immer gefragt, wie ist sozusagen diese Unbeweglichkeit des Menschen, wie ist diese Position des Betrachters überhaupt zu erreichen. Jetzt ist diese Frage plötzlich eine merkwürdige Form gefunden. Das heißt, alles bewegt sich, aber alles bewegt sich wie ein Film. Vor dem Blick eines theoretischen Betrachters. Wie ist es aber mit seiner eigenen Bewegung? Er ist oft ein Teil der Welt. Er ist auch ein Mensch, als Mensch Teil der Natur. Also muss sich auch bewegen. Bewegt er sich aber, ist er unfähig, die Bewegung zu reflektieren und zu beschreiben. Weil kann er die Bewegung beschreiben, muss er ruhig sitzen. Er muss eine Position haben, aus der er diese Maschine beschreibt. Ist er ein Teil dieser Maschine, kann er in dieser Maschine nur drehen. Er kann die Maschine von außen weder beschreiben, noch ihre Bewegung analysieren. Wenn wir bei der Aufklärung bleiben, dann haben wir diesen ganz klaren Widerspruch. Die Welt wird beschrieben als die Welt der Bewegung, als mythologische Welt. Aber der Philosoph bleibt in einer unbeweglichen Lage. Nicht zufällig, wir werden dann morgen auch sehen bei Descartes, eine typische Aufklärung, er stellt sich immer die Frage, wie bildet man ein System, wie bildet man die Prinzipien, wie bestimmt man für alle Zeiten richtige Prinzipien des Handels und so weiter. Das heißt, wenn die Welt auch gehandelt ist in Bewegung, in Entwicklung und Prozess, fragt sich der Aufklärer immer, wie ist das theoretisch zu beschreiben, zu begreifen? Wie kann man ein System aufbauen, in dem diese Bewegung beschrieben wird? Das ist eine Frage, die interessanterweise weiter und weiter und weiter geht. Sie geht bis zum Futurismus aus. Also. Gegen den Futurismus argumentiert im Grunde der Lösung in erster Linie. Wo er sagt, die Bewegung ist keine Beschreibung der Phasen der Bewegung in der Welt. Aber so ist das genau bei dem Futurismus. Ja. So ist das genau bei Futurismus, weil bei Futurismus erinnern Sie sich an Boccioni, erinnern Sie sich an früher Duchamp, zum Beispiel die Nacht, die von der Treppe runterkommt. Das sind diese stadiale Phasenbewegungen, die in allen Bildern, in allen Varianten, Skulpturen, auch früher Filme und Texten des Futurismus beschrieben werden. Es ist interessant, dass der Betrachter, Duchamp für Arbeiten, auch Boccioni und alle anderen, auch Marinetti, bleiben unbewegt. Sie sitzen da und bewundern, wie das Auto schnell fährt. Ja, oder sie bewundern, wie das Flugzeug im Himmel fliegt. Oder sie bewundern sich, wie diese Körper sich bewegen und fixieren diese Phasenbewegungen aus einer im Grunde neutralen Position der Betrachtung. Und diese Position ist sehr einfach zu erreichen. Wenn wir zum Beispiel alle Fortbewegungsmittel der Moderne nehmen, eben Zug, und das sind, wie Deleuze zu Recht sagt, das sind die Bewegungsmittel, die letztendlich den Film geschaffen haben, weil die Kamera ist nichts anderes getragen, als alles andere getragen. Das heißt, alle Möglichkeiten der Aufnahme alle Möglichkeiten, überhaupt die Kamera zu bewegen, werden daraus abgeleitet, welche Bewegungsformen, Bewegungsmittel, welche Technik überhaupt zur Verfügung steht. Man kann es mit Auto benutzen, man kann Zug benutzen, man kann Flugzeug benutzen, um zu filmen. Ja? Man kann alles, vieles andere benutzen. Man kann eine Rakete benutzen. Nun, je mehr man sich bewegt, als zum Beispiel Sitzender im Zug, Sitzender mit Auto, weißt du, desto weniger bewegt man sich. Ja? Das heißt, die Erfahrung, diese ganze Fortbewegungsmittel, ist mit der Immobilisierung verbunden. Wenn ich im Zug sitze, dann sitze ich halt, ja? Ich gehe nicht. Das gleiche ist im Auto oder im Flugzeug oder in einer Rakete, bewege ich mich vielleicht am wenigsten, vielleicht in diesem neuen, ja, wo man da schwebt. Ja? Aber in allen. Auf jeden Fall ist auch eine sehr begrenzte Bewegung. Das heißt, mit der Bewegung wächst auch die Ruhe auf eine sehr interessante Weise. Und zwar auf dieser Seite der Betrachtung. Newtonsche Weltbild und Entwicklung aller Wissenschaften und Techniken, die auf diesem Bild sich letztendlich beruhen, führen zur Verdoppelung und ständige Wiederholung und Reproduktion dieses Urverhältnisses. Das heißt, die Welt bewegt sich mehr und mehr, der Betrachter weniger und weniger. Es war von Anfang an so, es war eigentlich so gedacht, es war so geplant. Und so ist es ja bei jeder weiteren technischen Entwicklung, die die Bewegung als newtonische, mechanische versteht. Wächst diese Bewegung auf der einen Seite, stabilisiert sich die Position des Betrachters auf der anderen Seite. Der Betrachter ist derjenige, der die Bewegung wahrnimmt, beschreibt, als die einzige Realität der Welt anerkannt, aber er sitzt, genauso wie der Zuschauer in einem Kinosaal sitzt und sieht die ganze Bewegung. Wir haben also eine interessante Weiterentwicklung dieser klassischen Figur der Kontemplation. Der moderne Asket, sei es sozusagen Kinobesucher, sei es Sitzende im Zug, sei es Flugzeug, Passagier und so weiter, das sind alles sozusagen Asketen der Moderne, weil es sind sehr unbequeme Positionen übrigens. Ja? Im Kino zu sitzen ist eine Qual. Ja? Das stickige Luft und die Nachbarn flüstern etwas oder essen etwas oder trinken etwas oder müssen aufs Klo, müssen von der Toilette zurück oder das ist jemand vor dir und so weiter. Es ist interessant auch, dass sogar eine gewisse Figur eine Drogenerfahrungsfigur eben wiederholt wird, weil man meistens, nachdem man den Film gesehen hat, rausgeworfen wird in einer, sagen wir, überriechenden Sackgasse. Das kommt man immer an irgendwelche zwei oder drei Mülleimer vorbei und in einer völlig unbeleuchteten Gegend. Ja, und da muss man so eine drehen, ja, zurück zur Fassade kommen. Es ist so ein Gefühl, sozusagen eine Erfahrung, nachdem man einen überwirkt. Ja? Das ist eine typische Wiederholung dieser Drogenerfahrung, eine mystische Erfahrung. Die auch. Und so ist es hier überall. Ja? Man sieht genauso im Zug ist einem übel, ja? Im Flugzeug ist einem übel. Ja? Man ist auf der einen Seite sozusagen im Zentrum der Kontemplation, alles andere bewegt sich und einem wird dabei übel. Ja, das ist die Askese des 20. Jahrhunderts. Und das ist interessant, dass sie im Wesentlichen die Askese, die klassische Askese und die klassische kontemplative Vision wiederholt. Allerdings ist der Gegenstand dieser Betrachtung dieser Gegenstand, diese Betrachtung bewegt sich. Und zwar bewegt sich schneller und schneller. Ja, im Unterschied zur klassischen Kontemplation, wo der Gegenstand immer, wie gesagt, stabil sein sollte. Dieser Gegenstand, der Betrachter, bewegt sich und man merkt ja, dass diese Bewegung ständig zunimmt. Sie nimmt zu im realen Leben, weil alle diese Mittel sozusagen schneller werden. Und auch in symbolischen Ebene. Wenn man sozusagen die Filme vergleicht, ja, in jedem Jahrzehnt, können wir merken, eine Zunahme der Bewegung. Auch diese Videoclips zum Beispiel im Fernsehen und TV und so weiter. Die ganze Tendenz geht in der ständige Zunahme der Bewegung und Immobilisierung des Betrachters. Man sozusagen, das Gefühl ist, als ob einem die Bewegung weggenommen wird. Ja, etwa jede weitere Zunahme der Bewegung auf der sozusagen Objektseite